unser Vater, hier kommen wir. Hier sind wir. Mit unserem bisschen Glauben ist es nicht weit her. Hilf uns heute besser lernen zu glauben. Mach unser Vertrauen zu dir groß und fest. Nimm uns alle falschen Erwartungen und lehre uns, ganz allein auf dein Wort uns zu verlassen. Schenke uns einen fröhlichen Glauben, es mit dir wieder zu wagen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Im 1. Mosebuch, im 12. Kapitel, lesen wir: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber ward 75 Jahre alt, als er auszog. Amen. Wenn wir in höchsten Nöten seien, wir singen das Wochenlied 282, die Verse 1 bis 5. Heute ist der Sonntag Reminiscere. Zu Deutsch, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Und der Predigtext steht im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, von Vers 1 bis 3 und 8 bis 10. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen. Das Wissen hat es mit unserem Kopf zu tun, und das Sehen hat es mit unseren Augen zu tun, und das Hören hat es mit unseren Ohren zu tun, und das Reden mit dem Mund, und das Lieben hat es mit dem Herzen zu tun, und der Glaube. Der Glaube an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist, mit was hat es denn der Glaube zu tun? Die eine Antwort lautet, Glaube hat es mit der Gewohnheit zu tun. Schon der Großvater zog sich jeden Sonntag den schwarzen Sabbater und den weißen Stehkragen an, langte nach dem Goldschnittgesangbuch und sagte, auf geht's, Kinder, kommt, jetzt geht's in Kirche. Auch die Eltern hielten sich daran und zogen sonntags los, um ihren Stammplatz auf der Empore direkt neben der Orgel einzunehmen. Und die Söhne kannten gar nichts anders, als den regelmäßigen Kirchgang einzuplanen. Sie überlegten gar nicht. Sie taten das, was Eltern und Großeltern und Urgroßeltern auch getan haben. Glaube ist Gewohnheitssache. So lautet die eine Antwort. Und die andere Antwort, Glaube hat es mit unserem Geschmack zu tun. So wie es die einen ins Neckarstadion zieht, weil sie sportlich sind, so wie es andere in die Liederhalle zieht, weil sie musikalisch sind, so wie es die Dritten in die Staatsgalerie zieht, weil sie kunstgebildet sind, so zieht es eben die in die Stiftskirche, weil sie religiös sind. Sie haben eine fromme Ader, Orgel und Gesang und Predigt und Posaunen ist nach ihrem Geschmack. Und weil nicht alle Geschmäcker gleich sind, kann nicht jeder auf diesen Geschmack kommen, und deshalb ist in der Stadt für jeden Geschmack etwas angeboten. Glaube ist Geschmackssache, das ist die zweite Antwort. Mit was hat es der Glaube zu tun? Eine dritte Antwort lautet, Glaube hat es mit unserem Gefühl zu tun. Glaubende sind doch keine Salzstücke. Diese Botschaft lässt sie nicht einfach kalt. Irgendetwas muss sie bewegen. Wenigstens ein erhöhter Pulsschlag oder ein warmes Gefühl am Brustbein oder ein heiliger Schauer den Rücken hinunter. Ohne Feeling kein Glaube, sagen die Jungen und sind high in Jesus. Gefühle haben und Gefühle zeigen, ist modern. Glaube ist Gefühlssache. Es gäbe sicher noch viele Antworten, aber lassen Sie uns jetzt einmal auf die Antwort des Apostels hören. Er schreibt in einem Brief wahrscheinlich an eine Hausgemeinde, an einen Hauskreis in Rom. Und er sagt, Glaube ist keine Gewohnheitssache, er ist mehr. Glaube ist keine Geschmackssache, er ist mehr. Glaube ist keine Gefühlssache, er ist mehr. Glaube ist eine feste Zuversicht, eine klare Gewissheit, ein unbedingtes Vertrauen. So wie dieser Gott uns vertraut hat, indem er uns diese Welt anvertraute, indem er uns das Wort anvertraute, indem er uns den Sohn Jesus Christus anvertraute, obwohl uns noch gar nie zu trauen war, so können wir unser Vertrauen wieder auf ihn setzen. Der stirbt lieber am Kreuz, als das Vertrauen zu uns aufzukündigen. Gott verlässt seinen Sohn, um uns nicht verlassen zu müssen. Wenn einem zu trauen ist, dann ihm. Glaube ist keine Geschmack- oder Gewohnheitssache. Glaube ist Vertrauenssache. Was dies konkret heißt, sollen wir an der alten Gestalt Abrahams buchstabieren. Er wagt und er wohnt und er wartet. Das ist das Vertrauen. Gehen wir den Schritten nach. Erstens, er wagt. Gehen Sie jetzt mit mir einmal nach Ur. Diese alte chaldäische Siedlung ist im heutigen Mugadschar, hart an der irakisch-iranischen Grenze, nach umfangreichen Ausgrabungen wieder freigelegt worden. Eine prächtige Stadtanlage, 1600 Meter lang, mit einem Tempel für die Mondanbeter, mit Bazars für die Gewürzhändler und Wohnblocks für diese Städter. In Ur lässt sich leben, in Ur lässt sich gut leben, in Ur lässt sich herrlich leben. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Er schaut sich auf diesem Stückchen Erde um. Hier bin ich geboren, hier bin ich groß geworden, hier habe ich Wurzeln geschlagen. Das ist meine Heimat. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deiner Verwandtschaft. Er schaut sich in der Nachbarschaft um. Hier lebt meine Mutter, hier sind meine Brüder und Schwestern, hier leben meine Neffen und Nichten. Das ist meine Sippschaft. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Haus. Er schaut sich in seiner Wohnung um. Das sind doch meine Möbel. Hier haben wir mit den Freunden Feste gefeiert. Hier ist die Mitte der Familie. Und Gott sagt zu Abraham, geh. Man kann sich diese Aufforderung gar nicht steil genug vorstellen. Das Vaterland ist ein unersetzliches Heimatland. Die Sippschaft ist durch keine andere Gemeinschaft zu ersetzen. Die Wohnung, das Haus ist die Stätte des Glücks. Und trotzdem ist Abraham gehorsam. Steht auf, wagt den Schritt und geht. Meister Eckhart, ein Mystiker des 13. Jahrhunderts, hat schon gesagt, Glaube habe es mit Gelassenheit zu tun. Sich Gott überlassen und sich ganz auf Gott verlassen. Glaube habe es mit Verlassenheit zu tun. Sich selbst zu verlassen, so wie man ein Haus verlässt und sich ganz auf Gott zu verlassen. Glaube hat es immer mehr mit Lassen als mit Machen zu tun. Wir sind doch Leute, die gerne etwas aus sich machen. Wir sind Leute, die gerne etwas schaffen. Wir sind gerne self-made men, die sich gerne herausstellen. Jean-Paul Sartre, der französische Existenzialist, hat gesagt, der Mensch ist das, was er aus sich macht. Wehe, wenn ich ein schlechtes Examen mache. Wehe, wenn ich keine gute Figur mache. Gehe, wehe, wenn ich keine prächtige Partie mache. Wehe, wenn ich nicht 5000 Mark im Monat mache. Aber, liebe Freunde, darauf kommt's doch gar nicht an. Gott will etwas aus uns machen, seine Jünger. Gott will etwas aus uns schaffen, nämlich seine Nachfolger. Gott will etwas an uns herausstellen, God made man, die von ihm gemachte Leute. Deshalb ruft er uns heraus, geh aus dieser Welt der großen Worte und gemeinen Lügen und verlass dich auf mein Wort. Geh doch aus dieser Welt der großen Ängste und tiefen Sorgen und verlass dich auf meine Liebe und meinen Trost. Geh doch aus dieser Welt des Streites und Krieges und verlass dich auf meinen Frieden. Der deutsch-christliche Schriftsteller Erich Wied hat in seinem kleinen Gedicht »Kalter Morgen in London« diese Zeile geschrieben. Wenn ich mich festgelebt habe, muss ich mich lossterben. Kennen Sie das? Wo haben Sie sich festgelebt? Wo müssen Sie sich lossterben? Wo ist denn Ihr Verlassen? Wo? Abraham wagt, denn Glaube ist Vertrauen. Und das Zweite, er wohnt. Gehen Sie jetzt mit mir nach Kanaan. Ein prächtiger Landstrich zwischen der Palmenstadt, zwischen der Hafenstadt Sidon und der Palmenstadt Tamar. Oben der See Genezareth, später Genezareth geheißen, in der Mitte die Jordanebene und Süden das Tote Meer, nördlich und östlich und westlich fruchtbare Auen und Felder. Wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dort kommt Abraham, der Ausländer auf Befehl, mit seinem Familientross an. Natürlich wird er bauen, so wie alle Einwanderer in der Welt bauen. Aber was baut er? Einen Stall für das Vieh, eine Scheune für das Futter, ein Wohntrakt für die Verwandtschaft, eine Stadt, ein Turm darin und eine Mauer darum. Am liebsten würden wir heute hören, er baut eine Schule für die Analphabeten, ein Entwicklungszentrum für die Auszubildenden, ein Hospital für die Leprakranken. Aber stattdessen treibt er Heringe in den Boden, spannt ein paar Seile, legt Teppiche darüber. Abraham baut ein Zelt. Er wohnt im Zelt. Abraham lebt im Zelt. Was ist das? Er lebt im Zelt. Kein Quadratmeter Boden gehört ihm. Kein Stückchen Erde ist sein Eigentum. Nirgends ist sein Name eingetragen. Abraham ist Fremder. Abraham ist Camper. Abraham ist Zelter. Genauso wie der, von dem viel, viel später der Evangelist Matthäus gesagt hat, dass er auch nichts gehabt habe. In einem Futtertrog ist er hineingelegt worden. Und er sagte selber, er habe nichts, wo er sein Haupt hinlege. Die Füchse haben Gruben und die Vögel und im Himmel haben Nester, aber ich habe nichts. Schließlich wurde er in einem geliehenen Grab beigesetzt. Liebe Freunde, über das Fremdersein, über das Zeltersein kommen wir überhaupt nicht hinaus. Das Haus, das sie mit so viel Schweiß und Energie gebaut haben, ist Zelt, aus dem sie wieder hinaus müssen. Und ihre Wohnung, die sie so schick und liebevoll eingerichtet haben, ist Zelt, die sie verlassen müssen. Und ihr Leben, das sie so festkrallen, ist Zelt, das sie hinter sich lassen müssen. Ich weiß, sagt der Apostel, dass ich dieses Hütte, dieses Zelt bald verlassen muss. Wissen wir es auch noch? Wo sind unter uns die fröhlichen Fremden, die auf dieser Erde nicht mehr beanspruchen als 2 Quadratmeter Erde für das Grab, weil sie von Gottes Glück und nichts anderem wissen? Wo sind unter uns die getrosten Camper, die auf dieser Erde nicht mehr verlangen an einen Stellplatz, weil sie auf eine Wohnung im Himmel rechnen? Wo sind unter uns die zuversichtlichen Zelter, die hier nicht mehr wollen als einen Mietplatz auf Zeit, weil sie mit der Ewigkeit rechnen? Gerhard Terstegen, der einfache Bandweber mit seiner königlichen Freiheit von Hab und Gut, der schrieb, wer will, der trag sich tot. Wir reisen abgeschieden mit wenigem zufrieden. Wir brauchen's nur zur Not. Ihre Papiere, Ihre Guthaben, Ihr Erbe, Ihr Hab und Gut, all das, was Sie umtreiben, versorgen und halten wollen, mit wenigem zufrieden. Wir brauchen's nur zur Not. Abraham wohnt im Zelt. Und ein drittes und letztes, nämlich er wartet. Und jetzt gehen Sie mit mir nach Gerar. Das ist zwischen Kadesh und Schur gelegen, irgendwo im Südland. Unter dem Schatten eines Baumes, abseits des Nomadenlebens, dort
sitzt er. Er ist alt, sehr alt geworden. Der 100. Geburtstag liegt lange, lange zurück. Vielleicht hat einer Zeit, setzt sich neben ihm, um ihm zuzuhören. Bestimmt hat er viel zu erzählen. Alte Leute erzählen immer, am liebsten von früher. Und er hat ja auch wahrlich viel erlebt. Die Sache mit Lot und der Untergang Sodoms und dann die Geburt Isaaks und die Opferung auf dem Moria und dann der Tod seiner Frau und das Begräbnis in Machpela. Ein endlos Band von Geschichten geht an unserem Auge vorüber, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Aber Abraham schaut nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Er blickt nicht zurück, sondern nach vorne. Er hält nichts von Rückblicken, sondern er hat den Ausblick und Vorblick. Er wartet auf den Tag, an dem er nicht mehr weiterziehen muss. Er wartet auf das Dach, das nicht mehr eingerollt werden muss. Er wartet auf die Stadt mit richtigen Fundamenten. Die schweren Glieder, das ist nicht das Letzte. Und die schweren Gedanken sind auch nicht das Letzte. Und all die Sorgen im Alter, die sind auch nicht das Letzte. Das Beste kommt erst, nämlich die Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Jesus hat diese Hoffnung bestätigt. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Warum schauen Sie immer wieder zurück? Damals, als Vater und Mutter noch lebte und ich eine so fröhliche Kinderzeit hatte. Damals, als die Kinder noch zu Hause waren und es ein großer Betrieb am Tische war. Damals, als Freunde kamen und wir Feste feierten. Damals, als die Krankheit noch nicht war und ich so alle Kräfte zur Verfügung hatte. Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Ja, damals. Aber all diese Erinnerungen machen doch nur Heimweh krank und lassen weinen. Abraham weint nicht, sondern er wartet. Es kommt der Tag, an dem dies alles hinter mir liegen wird. Es kommt die Stunde, in der ich Gottes Stadt sehen werde. Es kommt der Augenblick, wo dieser Gott in Herrlichkeit erscheint. Der Passionsweg ist nicht das Ende der Wege Gottes. Die Kreuzesgestalt des Christenlebens ist nicht der Schluss der Gedanken Gottes. Alle Schatten, all ihre Schatten, die sie mitgebracht haben, all ihre Schatten verschwinden im Morgenglanz der Ewigkeit. Und deshalb ist mir diese Vorfreude auf die Ewigkeit überhaupt nicht zu nehmen. Abraham wartet. Er wohnt. Er wagt. Denn Glaube ist Gehorsam. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 280. Das Lied 280, die Verse 1 bis 3. Thank you.
Gemeinde, in unsere Mitte wird hier ein Kind gebracht, damit es unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus getauft werde. Wir tun es nach dem Befehl des Herrn, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er spricht, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Er herzte die Kinder, die man zu ihm brachte, legte die Hände auf sie und segnete sie. Sehet zu, dass ihr nicht diesen Kleinen verachtet. Und nun lassen Sie uns gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Vergebenschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Amen. Lasst uns nun die Taufe vollziehen und an den Taufstein treten. Ich frage euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Monika Huber, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen. Amen. Und nun wollen wir uns erheben und beten. Lieber Herr, du hast diesem Kind das Leben geschenkt. Du hast die Mutter gnädig bewahrt. Du hast ihm jetzt deine gute Hand angeboten. Unser Herz ist fröhlich. Nun bitten wir dich, lass dieses Kind unter deiner Hand leben. Gib Eltern und Paten, dass sie den Zugang zum Herzen ihres Kindes finden. Und schenk du ihm, dass es einmal seine Hand nach dir ausstreckt, bei dir endgültig einschlägt und zu eigenem Glauben komme. Schenke uns allen einen neuen, festen und zuversichtlichen Glauben, der sich herausrufen lässt. Du weißt, was uns anhängt und was uns festhält und uns zurückhalten will. Nimm uns die Angst, wir kämen zu kurz,
wenn du uns rufst und wir uns von dir führen lassen. Überwinde unser Misstrauen und gib uns ein mutiges Herz zu einem Leben mit dir und für dich. Öffne uns die Augen für deine Zukunft. Öffne die Augen derer, die nicht mehr aufblicken und hinaufblicken können. Du kennst unsere Müden, unsere Zweifler, unsere Kranken, unsere Elenden. Du kennst die, die keine Hoffnung mehr haben. Lass uns fest glauben, dass du es recht machen wirst mit uns, mit unserer Gemeinde, mit deiner Christenheit, mit dieser Welt. Wir möchten so gerne bei dir zu Hause sein, jetzt schon, aber auch dann, wenn du erscheinen wirst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit dem Lied 292. Ich traue seinen Gnaden. 292, 4 und 9. Ich habe Sie am Sonntag Sexagesime um ein Opfer für südamerikanische Christen gebeten. Mit über 7.000 Mark reiste ich nach Brasilien und konnte die überschäumende Freude sehen, die diese Gabe ausgelöst hat. Schwestern und Brüder, die unter der galoppierenden Inflation dort arm geworden sind, haben neuen Mut gefasst. Ich soll Ihnen im Namen vieler dort ein herzliches Dank, ein muito obrigado sagen. Vergelt's Ihnen Gott. Heute ist das Landesopfer für die Studienhilfe. Der Zweck dieser schon jahrzehntenalten Stiftung ist es, solchen jungen Menschen das Theologiestudium zu ermöglichen, die von sich aus oder vom Elternhaus ein Studium nicht ausreichend finanzieren können. Als Kirche freuen wir uns, schreibt Bischof Sorg, dass viele junge Menschen sich als Prediger und Predigerinnen des Evangeliums in den Dienst unserer Gemeinde stellen wollen. Dann erinnere ich heute unsere Senioren der Gemeinde an ihre schriftliche Einladung zum festlichen Nachmittag heute um 15 Uhr im fertiggestellten Gemeindehaus. Am Donnerstag um 20 Uhr laden die Hauskreise in unser neues Gemeindehaus ein, ein offener Abend. Alle, die Hauskreisarbeit kennenlernen wollen oder mit den Hauskreisleuten einen Abend verbringen wollen, sind dazu herzlich eingeladen. Am Donnerstag 20 Uhr und am Dienstag unsere Stunde der Bibel. Wer hat noch den Durchblick? Wir lesen Offenbarung Kapitel 7, Dienstag 20 Uhr, Schlosskirche. Wir danken unserem Posaunenchor, unserem Stadtmissionar Ulrich Laukemann. Sie werden uns zum Schluss noch einmal blasen und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach.